Im Kriegsgebiet lebt jeder gefährlich, das ist klar. Wie ist denn die Lage speziell momentan für Journalistinnen und Journalisten in Israel und in den Palästinensergebieten?
Ja, Sie haben es gesagt, ne? Also im Kriegsgebiet lebt jeder und jede gefährlich. Das ist erstmal so die Grundannahme, weil auch die Journalisten und Journalistinnen Menschen sind. Die haben auch Kinder, die müssen auch von A nach B kommen, die müssen auch in den Süden flüchten vielleicht, ne, wo es ein klein wenig sicher sein soll. Aber, und deswegen sprechen wir ja auch, sie sind Berichterstattende. Und in dieser Funktion, in diesem Format müssen sie rausgehen. Ne? Sie müssen so gut es geht Augenschein benutzen oder den Augenschein eben einsetzen, um vielleicht Getötete zu zählen, ne, zu schauen, woher Raketen kamen. Ne? Wir haben ja auch mit dieser Sache über dem Al-Ahli-Krankenhaus gesehen, dass das eben wichtig ist, dass man nicht offiziellen Verlautbarungen glauben sollte. Aber wenn sie das tun, und das ist ihre Aufgabe, ne, aber wenn sie das tun, dann exponieren sie sich. Und das ist einfach gerade brandgefährlich. Also es gibt vermutlich auch für Journalisten und Journalistinnen im Moment keinen gefährlicheren Ort als den Gazastreifen.
Dann erübrigt sich wahrscheinlich auch schon fast die Frage, dass momentan aus dem Gazastreifen ohne das eigene Leben zu gefährden gar nicht berichtet werden kann, oder?
Im Grunde nicht, wenn man ehrlich ist. Also es gibt natürlich nicht nur die harte Frontberichterstattung, sage ich mal. Man kann auch über die Stimmung im Gazastreifen berichten. Man kann natürlich mit Familien sprechen, die vielleicht betroffen sind. Irgendwie ist jeder betroffen im Moment. Ne? Man kann über größere regionalpolitische Zusammenhänge berichten. Das alles geht, ohne sich jetzt ganz hart zu exponieren. Und es ist auch so, dass das israelische Militär, zumindest nach meinem Verständnis, schon vorwarnt, wenn Luftschläge kommen. Aber wir sehen, dass diese Art der Kriegsführung mit diesen angeblich präzisen, fast schon chirurgischen Schlägen nicht, also die kommt an ihre Grenzen. Ne? Dafür sterben einfach viel zu viele Zivilisten und Zivilistinnen.
Welche Möglichkeiten haben denn jetzt Verbände wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen, Journalistinnen und Journalisten zu schützen in solchen Gebieten, Momenten?
Also wenn wir ehrlich sind, und das tut ein bisschen weh, muss ich sagen, haben wir nicht viele Möglichkeiten. Also es gibt andere Konflikte, wo wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Berichterstattenden Schutzausrüstung haben. Also da geht es um diese Schutzhelme, da geht es um die Schutzwesten mit diesen sogenannten ballistischen Schutzplatten vorne und hinten drin. Das haben wir beim russischen Überfall auf die Ukraine getan. Aber im Moment bekommen wir diese Güter nicht in den Gazastreifen hinein. Die gelten als sogenannte Dual-Use-Güter, also zwei Nutzungszwecke. Und einer davon ist eben sozusagen passiv militärisch. Und das erlaubt die israelische Seite gerade nicht. Ja, und dann bleibt uns das Schwert der Öffentlichkeitsarbeit. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wir müssen einfach dafür aufmerksam machen, was da passiert. Und da geht es nicht um Schuldzuweisen oder so, ne, sondern einfach zu gucken, was passiert da und wie kann vielleicht auch die internationale Gemeinschaft Druck ausüben. Jetzt gibt es ja offensichtlich und hoffentlich hält er auch eine Waffenruhe. Das ist gut, aber wie geht es dann weiter? Das weiß ich natürlich auch nicht.
Wie glaubwürdig sind denn momentan Informationen aus Gaza, wo die Hamas natürlich Einfluss auf die Berichterstattung nimmt oder versucht zu nehmen?
Ja, genau. Das hat die Hamas und auch der islamische Dschihad übrigens schon immer getan. Es geht immer darum, das eigene Narrativ zu unterstützen und zu stärken. Und da sind kritische, unabhängige Stimmen erstmal ein Dorn im Auge. Das ist schon die Grundprämisse. Es hat aber, und das ist in der Berichterstattung auch hier bei uns in Deutschland auch häufig untergegangen, und es geht auch jetzt unter, eine durchaus lebhafte Zivilgesellschaft gegeben, auch im Gazastreifen, auch Kritik an der Hamas. Die Leute wissen ja meistens, wo die roten Linien sind. Ne? Und man kann sich auch an rote Linien annähern und trotzdem ein bisschen kritisch berichten. Jetzt ist die Situation natürlich ein bisschen eine andere. Ne? Jetzt herrscht dort ein heißer Krieg. Und die Leute haben einfach, wir haben eingangs drüber gesprochen, auch Angst. Ne? Die leben in einem Kriegsgebiet. Und deswegen ist es schwierig, wirklich unabhängige Informationen rauszubekommen. Ich bin aber auch, das muss ich nochmal deutlich sagen, kein Freund, jetzt alles, also sozusagen alle Informationen, die aus dem Gazastreifen kommen, erstmal unter Generalverdacht zu stellen. Weil das wird der Realität vor Ort nicht gerecht.
Vor zwei Wochen gab es den Vorwurf gegen palästinensische Fotografen, schon vor dem 7. Oktober vom Überfall der Hamas gewusst zu haben. Da waren Leute dabei, die haben für große Nachrichtenagenturen wie Reuters oder für die New York Times und CNN gearbeitet. Mittlerweile hört man darüber eigentlich nichts mehr. Was ist da Ihr Stand?
Ja, man hört zu Recht nichts mehr, weil diese Geschichte, so bedenkenswert wie auch war, in sich zusammengefallen ist. Mit einer Ausnahme, das ist diese Ausnahme von einem Journalisten namens Hassan Islayach. Das ist der, vielleicht haben die Hörer und Hörerinnen das Bild gesehen, der so Küsschen, Küsschen mit einem sehr hochrangigen Hamas-Chef im Gazastreifen abgebildet ist. Das ist sehr fragwürdig. Dass auch andere Kriegsberichterstattende haben mir gesagt, man muss manchmal natürlich auf diese Leute zugehen, ne? Weil man braucht ja Informationen, man will auch wissen, wer das ist, ne? Wer hinter der Hamas steht. Aber dieses Küsschenfoto geht dann doch ein bisschen zu weit. Aber vieles in dieser Berichterstattung von dieser israelischen NGO, Honest Reporting, ging darum, dass Fotografen der großen Agenturen, also AP, Reuters, AFP, zu schnell oder einfach ja verdächtig schnell sozusagen am 7. Oktober dabei gewesen sein. Aber das ist die Aufgabe von Fotojournalisten, ne? Das ist deren Job, davon hängt auch deren Leben ab, ne? Einfach weil es die Einnahmequelle ist. So. Und innerhalb von, das sind die Zeiträume, die da so problematisiert wurden, 55 Minuten aufwärts, ist das durchaus normal, dass die Leute da vor Ort sind und berichten. Also aus meiner Sicht ist an dieser Geschichte sehr, sehr wenig dran, aber der Schaden ist gemacht, ne? Also die Glaubwürdigkeit dieser Journalisten und vielleicht auch, und das wäre wirklich bedenklich, generell der Medien dort im Gazastreifen ist beschädigt. Und das halte ich für ein großes Problem.